Die Antifa erhitzt nicht nur Autos, sondern auch die Gemüter der Gesellschaft. Immer wieder fühlen sich Politikerinnen und Journalisten bemüßigt, noch einmal auf die Krawallmacher und ungezogenen Bengel raufzuhauen, die unsere schöne Gesellschaft einfach kaputt machen wollen. Doch die autonomen Gruppen, die sich unter dem Label Antifa sammeln, stören sich mittlerweile seit Jahrzehnten kaum noch daran. Unbeirrt arbeiten sie weiter gegen rechtsextreme Gruppen und Akteure, spionieren sie fleißig aus, diskutieren über Kleinigkeiten in Plenumsdiskussionen und freuen sich auf den 1. Mai, wenn es mal wieder richtig knallen darf. Der Historiker Richard Rohrmoser hat nun ein Buch herausgebracht, in dem er auf Geschichte und Gegenwart antifaschistischer Gruppen schaut. Das Buch mit dem Titel Antifa – Porträt einer linksradikalen Bewegung von den 1920er Jahren bis heute zeigt dabei einige Kontinuitäten und noch mehr Brüche in der Geschichte dieser Bewegung auf. Warum die Antifa heute eigentlich so ist, wie sie ist, und warum liberale Politikerinnen vielleicht ein wenig Recht haben, wenn sie sich weigern, antifaschistische Arbeit auf die Antifa zu reduzieren, zeige ich euch in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu Feine Welt. Als der Faschismus in Deutschland in den 1920er Jahren auftrat, war es überhaupt nicht klar, dass es einen gemeinsamen Kampf aller linken Parteien und Gruppen gegen diesen geben müsse. Die meisten von euch werden wissen, dass die KommunistInnen keinen Sinn darin sahen, gemeinsam mit SozialdemokratInnen gegen den Faschismus zu kämpfen. Das lag vor allem daran, dass die These, bei der Sozialdemokratie handle es sich bloß um den linken Arm des Faschismus, sich bei ihnen immer weiter durchsetzte. Das war natürlich nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, verhinderte aber die Bildung eines einheitlichen Kampfes gegen die Faschisten. Was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass die Sozialdemokraten auch nicht gerade alles taten, um eine solche Einheit herzustellen. So entstand unter Führung der SPD die sogenannte Eiserne Front, eine paramilitärische Gruppe, die den rechten Kämpfern auf der Straße Paroli bieten sollte. Und dies auch durchaus tat. Das Problem? KommunistInnen wurden explizit von der Teilnahme an der Front ausgeschlossen. Schließlich entstand 1932 dann durch die Kommunistische Partei die antifaschistische Aktion, die alle linken Gruppen unter sich zu vereinen suchte. Im Gründungsaufruf hieß es etwa, die antifaschistische Aktion muss durch den organisierten roten Massenselbstschutz in breitester Einheitsfront den Mordterror des Hitlerfaschismus brechen. Die antifaschistische Aktion muss alle Kräfte der Arbeiterklasse und der von ihr geführten Millionen Werktätigen in Stadt und Land zum Einsatz bringen, um den blutigen Plan des Hitlerfaschismus zu vereiteln. Wie wir alle wissen, ist dieser Plan nicht aufgegangen. Unter anderem, weil die SPD ihren Mitgliedern unter Androhung des Ausschlusses aus der Partei verbot, an dem Bündnis teilzunehmen. Hitler konnte sich entsprechend durchsetzen. KommunistInnen wie SozialdemokratInnen arbeiteten im Widerstand oder gingen ins Exil, wenn sie nicht im Konzentrationslager ermordet wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten sie zurück. Auch wenn Hitler besiegt wurde, war der Faschismus damit noch längst nicht begraben. Entsprechend begann die zweite Phase der Antifa im Nachkriegsdeutschland vor dem Hintergrund, dass man den größten Zivilisationsbruch nicht hat verhindern können. Rohrmoser schreibt dazu: Für die antifaschistische Linke hatten die NS-Diktatur, der Zweite Weltkrieg und der Holocaust Konsequenzen wie kein anderes historisches Ereignis. Bis heute bezieht sich die Motivation und Gesellschaftsanalyse der antifaschistischen Linken daher auf die absolute Niederlage gegen die Nazis, die Empathie mit den Opfern der Diktatur, die Konzentrations- und Vernichtungslager, aber auch das Fortleben antisemitischer und rassistischer Stereotype sowie eines deutschen Opfermythos nach 1945. In der Bundesrepublik selbst war der Antifaschismus noch lange sehr negativ konnotiert. Einerseits aufgrund des Wissens, dass sich ein antifaschistischer Aktivismus gegen große Teile der Gesellschaft richten würde, deren Teil man ja ist, andererseits, weil der Antifaschismus in der DDR zu Staatsdoktrin geworden war und man ihn so mit dem Kommunismus in Verbindung brachte. Was natürlich auch nicht völlig aus der Luft gegriffen war. Genau mit diesem Aspekt hatte auch der Verein der Verfolgten des Naziregimes, kurz VVN, zu kämpfen. Der Verein verband die Opfer des nationalsozialistischen Regimes in ihrem Kampf gegen den Faschismus und für eine demokratischere Welt. Doch die Sozialdemokraten verboten noch vor der Gründung von DDR und BRD die gleichzeitige Mitgliedschaft bei ihnen und im VVN, denn diese seien ja kommunistisch unterwandert. Damit zeigten die SozialdemokratInnen natürlich, dass sie anscheinend ein bisschen länger brauchten, um die richtigen Lehren aus dem gescheiterten Kampf gegen den Nationalsozialismus zu ziehen. Während sich der VVN schließlich vor allem um Bildungsarbeit und den Aufbau und Erhalt von Gedenkstätten kümmerte, versuchte die Deutsche Kommunistische Partei auf politischer Ebene gegen FaschistInnen und diejenigen zu kämpfen, die sich mit ihnen verbanden. Man darf ja zum Beispiel nicht vergessen, dass mit der Deutschen Partei noch in den 50er Jahren eine rechte und nationalistische Partei in der Regierung saß. All die bisherigen Akteure bezeichnet Rohrmoser dabei als traditionelle antifaschistische AkteurInnen. Sie vereint dabei Verschiedenes. Erstens sind sie zumindest im Ansatz institutionalisiert. Zweitens sind sie grundsätzlich oder historisch verbunden mit der ArbeiterInnenbewegung. Drittens sind sie grundsätzlich nicht gewalttätig. Und viertens sind sie alle durch Erfahrungen aus der NS-Zeit verbunden. Als Vorgänger einer neuen Form des antifaschistischen Widerstands kann dabei der seit den Anfang der 70er Jahre existierende Kommunistische Bund gelten. Eine Gruppe, die einerseits bereits klassische Antifa-Techniken wie das Aufspüren und Dokumentieren neonazistischer Aktivitäten oder die direkte und gewalttätige Konfrontation mit Neonazis anwendete. Die andererseits jedoch stets offen war für eine breite Bündnispolitik auch mit bürgerlichen Akteuren. Der Kommunistische Bund verabschiedete sich dabei von der traditionellen ArbeiterInnenbewegung und entdeckte Themen der neuen Linken, wie den Anschluss an eine kulturell subversive Bewegung für sich und war somit in vielen Formen Vorläufer der heutigen autonomen Antifa-Gruppen. Rohrmoser schreibt, die Organisation hatte nachhaltigen Einfluss auf die antifaschistische Bewegung in der Bundesrepublik. Entsprechend dem Leitspruch »Schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft«, betrieb und etablierte der Kommunistische Bund eine bis dato unbekannt konfrontative Praxis gegen rechte Aktivitäten und Strukturen. Der direkte Konflikt mit Neofaschisten und die B- bzw. Verhinderung von Neonazis stellten das zentrale Betätigungsfeld für den KB dar. Und das hatte in dieser Form durchaus avantgardistischen Charakter für die späteren autonomen Antifa-Gruppen. In den 90er Jahren schließlich zerbrach der Kommunistische Bund an den Differenzen zwischen Antideutschen, die die deutsche Einheit ablehnten, und Antiimperialistinnen, die sie pragmatisch akzeptierten und auf mögliche Bündnispolitik im Rahmen der neuen Situation pochte. Schließlich entstanden seit Ende der 70er Jahre auch die Gruppen, die wir bis heute kennen, die autonome Antifa. Diese Gruppen zeichnet dabei grundsätzlich aus, dass sie keiner positiv formulierten politischen Ideologie anhängen, sondern eben antifaschistisch und meist antikapitalistisch eingestellt sind. Daneben ist ein Hauptkennzeichen, und das muss man ebenso offen zugeben, die Gewaltbereitschaft. Die Antifa-Gruppen sehen sich dabei im Recht, insbesondere weil sie die Aktion gegen Neonazis und staatliche Institutionen und Akteure als teils präventive Selbstverteidigung ansehen. Rohrmoser macht dabei jedoch sehr deutlich, dass Deutschland den Antifa-Gruppen viel zu verdanken hat. Lange bevor das Problem neuer neonazistischer Gruppen von Staat und Gesellschaft erkannt worden waren, arbeiteten Akteure der Antifa Tag und Nacht daran, ihre Strukturen offenzulegen und zu zerschlagen. Insofern waren diese Gruppen extrem wichtig für das demokratische Zusammenleben in Deutschland und den Schutz von MigrantInnen und all denen, die die Nazis als ihre Feinde ansahen. Denn die Polizei konnte und wollte diesen Schutz nicht sicherstellen. Neben den bekannten Attacken von Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen verdeutlicht Rohrmoser das Problem neonazistischer Gewalttaten daran, dass es 1991 noch knapp 1500 rechtsextreme Gewalttaten gab. Allein in den folgenden 2 Jahren waren es dann aber schon zusammen über 5000. Selbst die offiziellen Stellen verzeichnen für 1993 unfassbare 311 Brandanschläge und 3 Sprengstoffattentate. Man kann allen Antifa-Gruppen nur dankbar sein, dass sie sich diesen Entwicklungen schon entgegengestellt haben, als ranghohe PolitikerInnen sich noch die Sorgen und Ängste genau dieser gewalttätigen Neonazis verständnisvoll angehört haben. Leider haben viele Antifa-Gruppen den taktischen Fehler gemacht, jegliche Bündnisse mit bürgerlichen Partnern wie Parteien oder Gewerkschaften auszuschließen und sich nur auf ihre eigene Kraft zu verlassen. Dadurch wurden sie immer stärker in die politische Isolation vertrieben. Ihren Anspruch, das System grundsätzlich so zu verändern, dass der Boden, auf dem faschistische Strukturen wachsen können, nicht mehr fruchtbar ist, können sie so jedoch nicht erreichen. Mittlerweile sind wir aber noch in einer neuen Phase, der postautonomen Antifa. Rohrmoser schreibt zu dieser: Das Präfix Post steht dabei für die Infragestellung einiger Struktur- und Wesensmerkmale, jedoch nicht für einen kompletten und radikalen Bruch mit der autonomen Antifa-Bewegung. Vor allem durch die Erweiterung der Themenfelder, das Forcieren einer breiteren und offenen Bündnispolitik und das Bewerben kollektiver Protestformen im Stile des zivilen Ungehorsams sollte die antifaschistische Linke gestärkt werden. Inwiefern dieses Konzept aufgegangen ist, kann ich nicht so ganz beurteilen. Es scheint mir aber recht offensichtlich, dass sich die autonomen und postautonomen Gruppen vor allem dadurch von traditionellen Gruppen unterscheiden, dass sie auch die direkte Konfrontation nicht scheuen. Im persönlichen Kampf gegen einzelne Neonazis und auch gegen direkte Strukturen ist das natürlich klug und geschickt, solange sich das Maß an staatlicher Repression im Rahmen hält. Schwieriger wird es aber doch bei den größeren politischen Zielen. Die neue Rechte hat in den letzten 10 Jahren gezeigt, dass sie sich auch der Mechanismen linker Gruppen bedienen kann. Insofern haben auch liberale PolitikerInnen nicht vollkommen Unrecht, wenn sie sich weigern, antifaschistische Politik mit der Arbeit autonomer Antifa-Gruppen zu identifizieren. Auch wenn sie das natürlich tun, um die Antifa-Arbeit an sich zu diskreditieren und nicht um offen über klügere Taktiken und Formen zu diskutieren. Umso wichtiger wäre es, dass auch traditionelle antifaschistische Gruppen sich trauen, den Schulterschluss zu den nicht-traditionellen Gruppen zu wagen und diese dann auch genau für diese Verbindung bereitstehen. Die dadurch entstehenden Synergien können schließlich für etwas sorgen, das rechte Politik wirklich bereits im Keim erstickt. Eine gerechtere Welt.